ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und hatte ein herrliches Wochenende in Hamburg, unter anderem an der Pommesperle im Freibad Kiewitzmoor bei uns in Langenhorn. Na, kurz darauf kamen dann allerdings die Wahlergebnisse aus Thüringen und Sachsen.
Ich habe das Essen direkt stehen gelassen. Wir waren beim Abendessen und speziell Thüringen wird natürlich jetzt eine richtig heiße Nummer.
So ähnlich ging es mir auch. Überhaupt vielen von euch geht es nicht gut damit, dass die AfD so stark zugelegt hat. Immerhin wird die Partei ja in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Das war zu erwarten, ja. 20 Jahre Misspolitik von den etablierten Parteien, von der CDU. Das kann eine Ampelkoalition in 3 Jahren nicht rausreißen.
Neu entsetzen? Weil dieses Negative, die AfD, dass die so viel gewonnen hat, das finde ich persönlich nicht schön.
Geht mir nicht gut damit, zeigt mir, dass das Nacherzählen von rechten Positionen, rechte Positionen normalisiert und die Menschen trotzdem das Original wählen.
Was machen wir nun daraus? Am besten die Demokratie stärken und widerstandsfähiger machen. Und eine ganz konkrete Idee, wie man das Bundesverfassungsgericht schützen kann, wenn Extremisten mehr Einfluss bekommen, die kommt aus Hamburg. Darüber spreche ich gleich im Podcast mit der Justizsenatorin Anna Gallina. Außerdem geht es um eine ganz neue Idee. Hamburg soll nämlich ein jüdisches Museum bekommen. Und es gibt Neues nach dem tödlichen Unfall in Billstedt, bei dem ein 2-jähriger Junge ums Leben gekommen ist. 2 Fahrer, die an dem Unfall beteiligt waren, sitzen jetzt sogar in Untersuchungshaft. Das sind die Themen, die die Stadt heute bewegen. Wir haben Montag, den 2. September. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wie machen wir unsere Demokratie stark und widerstandsfähig? Die Frage stellen sich viele Menschen in Hamburg, nicht erst seit den Wahlerfolgen der AfD in Sachsen und Thüringen. Und zu diesen Menschen gehört auch Anna Gallina, Hamburgs Justizsenatorin von den Grünen. Hallo Frau Gallina.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie haben dazu vor einigen Wochen eine Reform angestoßen. Ziel ist, das Bundesverfassungsgericht zu stärken und die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter abzusichern. Aber ehe wir darauf kommen, auf diese konstruktive Initiative, müssen wir, glaube ich, noch mal kurz in die Verarbeitung. Die Wahlergebnisse aus Thüringen und Sachsen sind ja noch ganz frisch. Für Ihre Partei, die Grünen, waren Sie besonders bitter. Wie geht es Ihnen damit einen Tag danach?
Ja, ich bin jetzt nicht überrascht und wir haben das ja alles so ein bisschen auf uns zukommen sehen. Was mich allerdings überrascht, ist die Art und Weise und die Inhalte, die bislang so diskutiert werden jetzt in der Wahlnachlese, weil ich der Auffassung bin, dass wir setzen wir nicht so ganz den richtigen Fokus.
Inwiefern? Worauf sollten wir stärker schauen?
Naja, ich glaube, das zentrale Problem, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, ist die Frage, wie wir den Rechtsextremismus zurückdrängen und nicht, dass die Parteien, die im Moment an der Bundesregierung beteiligt sind, zusammen jeweils irgendwie was unter 10% in den Bundesländern verloren haben. Sondern wir haben zugelassen, dass die Rechtsextremen über Monate den politischen Diskurs, also das, worüber in Deutschland politisch diskutiert wird, bestimmt haben. Und das hat zu einer Situation geführt, dass so manche Partei meinte, sie muss sozusagen ihre Forderungen dann auch an der AfD ausrichten. Und diese Strategie, die ist ganz grandios gescheitert. Und deswegen muss es jetzt darum gehen, wie wir uns den demokratischen Diskurs zurückholen.
Aber auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch Fehler eingestehen, die man gemacht hat und auch signalisieren, dass man eben die Wählerinnen und Wähler ernst nimmt und deren Kritik auch annimmt an den Parteien, die im Moment zum Beispiel in Berlin an der Regierung sind.
Das unterstellt ja so ein bisschen, dass es sich möglicherweise in weiten Teilen um eine Protestwahl gehandelt hat. Und das ist ja nicht das, was wir sehen, sondern wir sehen ja tatsächlich, dass die große Zustimmung, die die AfD jetzt erfahren hat, von einem ganz relevanten Teil von Wählerinnen herrührt, die tatsächlich ein entsprechend selbst gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Und daneben, da gebe ich Ihnen recht, gibt es natürlich eine Reihe von Themen, auch in den Bundesländern, in denen jetzt gewählt wurde und auch in Brandenburg, wo die Wahl ja noch ansteht, die angefasst werden müssen. Da geht es um Lehrermangel, da geht es um die Frage der medizinischen Versorgung, auch in ländlichen Räumen. Da geht es immer noch, das haben ja viele Menschen, die jetzt Interviews gegeben haben in Ostdeutschland, sehr deutlich gesagt, um die Frage der Gerechtigkeit von Löhnen und Rente. Es geht um das Thema Augenhöhe. Es geht um das Trauma, das manche manche Menschen für sich erlitten haben nach der Wende und der Frage, wie ist denn der Westen eigentlich mit dem Osten umgegangen?
Okay, dann, wenn ich Sie also richtig verstehe.
Und das sind sicher Punkte, über die wir sprechen müssen.
Auf jeden Fall. Wenn ich Sie so richtig verstehe, ist es am Ende dann doch eher so eine Doppelstrategie sozusagen. Auf der einen Seite Rechtsextremisten zurückdrängen, deren Themen nicht übernehmen, auf der anderen Seite aber auf berechtigte Kritik eingehen und konkret Politik anpacken. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte noch, nämlich einen konstruktiven Ansatz, um sozusagen unsere Demokratie, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, zu stärken und zu schützen, wenn Extremisten mehr Einfluss bekommen. Sie haben da eine Initiative angestoßen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern. Worum geht es dabei genau?
Genau, wir haben das gemeinsam gemacht und gemeinsam heißt auch hier wirklich sehr parteiübergreifend, das ist mir ganz wichtig. Wir wollen das Bundesverfassungsgericht als Hüterin unserer Verfassung und unserer Grundrechte stärken, weil es ganz viele Regelungen gibt in Deutschland. Die sind in einem einfachen Gesetz, können also auch mit einer einfachen Mehrheit geändert werden, die Arbeitsweise des Bundesverfassungsgerichts ausmachen. Und diese Regelungen wollen wir jetzt in die Verfassung schreiben, damit wir mit der Zweidrittelmehrheit, die man ja braucht, um überhaupt eine Verfassungsänderung herbeizuführen, sozusagen eine entsprechend hohe Hürde einziehen. Und dann gibt es über diese Absicherungsmechanismus hinaus einen ganz weiteren wichtigen Mechanismus, den wir etablieren wollen. Wir wollen nämlich dafür sorgen, dass wenn es eine Sperrminorität gibt, das ist ja ein Begriff, den Sie bestimmt heute auch an der einen oder anderen Stelle nochmal erklären werden, also wenn es tatsächlich so ist, dass, wie das jetzt in Thüringen der Fall ist, in Sachsen jetzt mutmaßlich ja doch nicht, die AfD ein Drittel der Stimmen im Landtag hat, dann kann sie ja tatsächlich verhindern, dass Richterinnen und Richter jetzt zum Beispiel an den Verfassungsgerichtshof in Thüringen gewählt werden. Und wir wollen natürlich nicht, dass im Bundestag auch eine solche Situation eintreten kann. Und deswegen, falls es eine Blockademehrheit geben sollte im Bundestag, schlagen wir vor, dass der Bundesrat an dessen Stelle dann die Richterinnen und Richter wählen kann. Das wäre auch umgekehrt möglich, ist nur gerade nicht der wahrscheinlichere Fall. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, konstruktiv dann eine solche Sperrminorität aufzulösen und damit auch das Gericht weiter zu stärken.
Okay, Sie haben Thüringen angesprochen, wo die AfD jetzt diese Sperrminorität, also diese Blockademöglichkeit hat. Da sind wir in Hamburg weit davon entfernt bisher, aber muss vielleicht auch in Hamburg mehr passieren, um die Demokratie zu schützen und zu stärken?
Also wir haben in diesem Prozess, wo wir gemeinsam mit den Ländern geguckt haben, was kann man fürs Bundesverfassungsgericht tun, auch immer vor unserer eigenen Haustür geschaut und geguckt, wo können wir noch Dinge besser machen und mit Recht noch etwas mehr Absicherung schaffen. Man muss sagen, Hamburg steht im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich sehr gut da. Aber wir haben auch so ein paar Themen, denen ich jetzt allerdings nicht vorgreifen möchte, die wir hier sicherlich auch noch besprechen. Aber wir sind insgesamt auch bei der zum Beispiel der Frage, wie unser Richterwahlausschuss funktioniert und so, haben wir generell nicht so hohe Risiken, wie das jetzt beispielsweise in Thüringen der Fall ist.
Frau Gallina, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und wenn ihr euch jetzt mal entspannt zurücklehnt, so ein bisschen streckt und dann tief durchatmet. Na, wenn ihr in Hamburg wohnt und euch jetzt gerade sehr jung fühlt, dann ist das kein Zufall. Denn es ist gerade eine frische Statistik rausgekommen. Unter allen 16 Bundesländern hat die Hansestadt Hamburg die jüngste Bevölkerung. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind im Durchschnitt 42,3 Jahre alt, deutlich jünger als der bundesweite Vergleichswert von 44,8 Jahren. Ja, und während das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland gestiegen ist, insgesamt ist es in Hamburg sogar gesunken. Und das liegt daran, dass viele junge Menschen zugezogen sind, sagen Bevölkerungsforscher. Gerade auch aus dem Ausland sind welche dazu gekommen. Das waren wirklich schlimme Bilder aus Billstedt vor gut einer Woche nach einem Unfall auf dem Schiffbeker Weg. Vollkommen zerstörte Autos waren da zu sehen. Ein richtiges Trümmerfeld. Und am Tag nach dem Unfall kam dann die Nachricht, dass ein 2-jähriger Junge den Unfall nicht überlebt hat. Er war im Auto mit seiner Mutter und seinem 2-jährigen Geschwisterkind unterwegs, als 2 andere Fahrzeuge plötzlich angerast kamen. Ja, und nach dem Unfall hatte die Polizei schnell den Verdacht, dass da ein illegales Autorennen stattgefunden haben könnte. Und jetzt erhärtet sich der Verdacht immer mehr. Das hat unser Polizeireporter Elias Bartel recherchiert. Elias ist jetzt im Studio. Elias, was weißt du mittlerweile darüber? Lass uns nochmal zurückgehen an diesen Tag. Was hat sich auf dem Schiffbeker Weg an diesem Sonntag vor 8 Tagen abgespielt?
Das war, wie du schon beschrieben hast, eine Mutter war mit dem Familienauto unterwegs an Bord, die beiden zweijährigen Zwillinge, und wollte von einer kleinen Straße, dem Sturmvogelweg, auf diese Hauptstraße, den Schiffbeckerweg, abbiegen. Man kennt das aus der Fahrschule, man will auf eine Straße einbiegen, an der kleinen Straße ist ein Stoppschild, man hält, schaut links, schaut rechts, kommen da Autos. Und in diesem Fall sind da Autos gekommen, aber halt einfach viel zu schnell. Wenn man schaut, dann schätzt man ja, okay, die Autos fahren um die 50 km/h, wir sind innerstädtisch. In diesem Fall ist es offenbar so gewesen, dass die Fahrer mit über 150 km/h in der Innenstadt unterwegs waren.
Wahnsinn, also die Frau hat eigentlich alles richtig gemacht, wie man es gelernt hat, aber sie konnte nicht damit rechnen, dass da zwei so schnell angerast kommen. Was ist dann passiert?
Es kam zum Unfall. Zwei Autos, beziehungsweise mit der Mutter waren es drei Autos, die daran beteiligt waren. Ein hochmotorisierter Mercedes und ein Elektroauto, ein Tesla. Die sind angerast gekommen. Erst ist der Mercedes in das Familienauto eingeschlagen. Trümmer flogen umher. Der Tesla-Fahrer hat noch versucht auszuweichen, ist dann auch in das Auto gekracht, hat die Kontrolle verloren. Und um das mal darzustellen, wie schnell die unterwegs waren, dieser Tesla ist weitergefahren und war so schnell unterwegs, dass er, als er gegen einen Baum geprallt ist, diesen Baum sogar gefällt hat.
Das ist ja oft schwer nachzuweisen. Woher wissen wir, dass es da offenbar tatsächlich ein illegales Straßenrennen gegeben hat?
Ja, die Polizei hat natürlich Beweismittel sichergestellt und darunter laut unseren Informationen offenbar auch eine Dashcam. Die Fahrt oder dieser Unfall wurde auch offenbar aufgezeichnet.
Daher also die Erkenntnis, dass es tatsächlich 150 km/h waren und dass da ein Rennen stattgefunden hat?
Na, das kommt unter anderem wahrscheinlich aufgrund dieser Aufnahmen, aber auch aufgrund der Zeugenaussagen und aufgrund des Unfallbildes. Das heißt, es muss ja, damit dieses Trümmerfeld entsteht, damit diese Autos so kaputt gehen, müssen die ja ein gewisses Tempo drauf gehabt haben auf jeden Fall. Bei vielen Unfällen ist es so, wenn das Auto schlagartig stehen bleibt, verunfallt, dass auch die Tachonadel stehen bleibt. Bei solch hochmodernen Autos ist das alles elektrisch, da kann ich mir das nicht vorstellen, aber grundsätzlich haben die Verkehrsermittler da viele Möglichkeiten, auch rauszufinden, wie schnell die Autos unterwegs waren.
Die beiden Fahrer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Warum das?
Ja, das wollte uns die Staatsanwaltschaft heute Morgen noch nicht explizit sagen, um die Ermittlungen da auch nicht zu gefährden. Aber in Untersuchungshaft kommt man nicht einfach so. Da müssen Haftgründe gegeben sein und die sind auch in der Strafprozessordnung festgelegt. Das ist entweder Wiederholungsgefahr, Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr oder auch einfach die Schwere der Straftat. Es gibt einige Straftaten, die diese U-Haft begründen. Das ist besonders schwerer sexueller Missbrauch, Totschlag oder auch Mord.
Und es ist ja in der Vergangenheit jetzt auch so gewesen, die Strafen wurden verschärft, dass möglicherweise eben auch Mord als Verdacht, dem danach gegangen wird, in diesem Fall in Frage kommt, oder?
Genau, es gibt mehrere Urteile tatsächlich. Eins der berühmtesten Urteile vom Berliner Kudamm. Da gab es auch einen Unfall mit einem illegalen Straßenrennen, was dem vorangegangen war. Und da wurden die Unfallfahrer wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja, und auch dieser Fall wird garantiert irgendwann vor Gericht landen. Wie lange könnte das noch dauern?
Ja, das lässt sich so schwer sagen. Die Ermittlungen laufen natürlich. Die Polizei ist dabei, die Beweismittel auszuwerten, auch die Zeugen zu befragen und alles. Und naja, wie das dann ausgeht, werden wir dann vor Gericht natürlich sehen.
Auf jeden Fall werden wir noch öfter über diesen Fall sprechen. Vielen Dank, Elias.
Bitte sehr.
Berlin hat ja schon lange eins und auch Hamburg soll eins bekommen, ein jüdisches Museum. Jedenfalls ist Hamburgs Kultursenator Carsten Broster dafür. Das hat er uns am Wochenende gesagt und seitdem ist auch Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion an diesem Riesenthema dran. Daniel, ein jüdisches Museum für Hamburg, warum gerade jetzt diese Idee? Soll das auch ein Zeichen sein gegen wachsenden Antisemitismus?
Ja, genau, das spielt auch eine Rolle. Broster findet, das Thema ist wichtig, gerade jetzt. Antisemitismus ist stark wie lange nicht. Und es gibt so viele Themen, die man da erzählen könnte. Hamburger wie Solomon Heine, der Bankier, der Mäzen, der Wohltäter der Stadt. Albert Ballin, der weltbekannte Reeder. Die Gründung des weltweiten liberalen Judentums hier bei uns in der Stadt. Das ist alles so facettenreich und wichtig, aber findet so mit dieser Bedeutung noch nirgendwo statt, sagt Broster.
Ich halte es für wichtig, dass wir diese Lücke schließen und ein jüdisches Museum in den Blick nehmen, weil es hier um mehr geht als um eine bloß stadthistorische Darstellung. Ich jedenfalls möchte das Gespräch genau darüber beginnen.
Und zwar genau jetzt.
Nun gibt's ja schon viele Museen in Hamburg. Broster sieht da zwar noch eine Lücke, ja, aber teilweise wird die Geschichte der Juden in Hamburg da ja auch schon gezeigt in den bestehenden Museen. Warum noch dieses neue eigene Museum?
Ja, bislang tauchte das Thema vor einem Museum für hamburgische Geschichte auf. Und das ist jetzt für 4 Jahre geschlossen. Großer Umbau, neue Ausstellung danach. Und die jüdische Geschichte kommt dann auch in dem neuen Rundgang nur noch unter anderem vor. Das Thema ist aber wichtiger, findet Broster. Aber jetzt, und das ist wichtig, wäre erst einmal 4 Jahre gar nichts zu sehen. Museum geschlossen wegen des Umbaus. Und das soll nicht sein. Deshalb soll es schon mal, während das Museum geschlossen ist, an einem anderen Ort eine Ausstellung auf Zeit geben zum Thema Juden in Hamburg. Wann und wo ist noch nicht bekannt, aber diese Ausstellung könnte dann ja sowas wie eine Idee sein für ein künftiges, eigenes, dauerhaftes jüdisches Museum. Also das Thema soll lebendig in der Stadt bleiben.
Das hört sich auch schon relativ konkret an. Gibt es auch schon erste Reaktionen? Wie findet die jüdische Gemeinde das zum Beispiel?
Also es ist erstmal die Idee. Die Idee ist nicht ganz neu, aber die hat jetzt mit der Diskussion um das Museum für hamburgische Geschichte nochmal an Fahrt aufgenommen. Die Stadtgesellschaft muss das jetzt diskutieren, ob sie das gut findet. So ein Museum macht man ja nicht einfach so auf. Aber in der jüdischen Community kommt das sehr gut an. Sonja Lahnstein, die sich seit Jahren um jüdische Belange in der Stadt kümmert, sagt, gute Idee, es gäbe 30 jüdische Museen in Deutschland und in Hamburg nichts. Das sei eine Blamage, sagt sie. Und Landesrabbiner Schlomo Bistritzki, der hätte sogar schon eine Idee, wo man so ein Museum ansiedeln könnte, nämlich am 400 Jahre alten jüdischen Friedhof da an der Königstraße. Museum und jüdischer Friedhof, solche Konzepte gibt es schon, erfolgreich. In Krakau und in Prag, das sind Publikumsmagneten. Also diese Idee steht im Raum. Ich finde, sie klingt plausibel, ein jüdisches Museum für Hamburg. Mit der jüdischen Geschichte unserer Stadt und mit dem richtigen Konzept könnte das wirklich ein Erfolg werden.
Daniel, da erübrigt sich ja schon die Frage, ob du was von hältst von der Idee. Du hast ja alle Argumente schon geliefert.
Ich finde, das ist ein ganz starkes Thema und ich glaube auch, es ist zu wenig, um unter ferner Liefen in einem Museumsrundgang aufzutauchen. Dieses Museum kann eine ganz starke, tolle Geschichte erzählen und es kann, glaube ich, uns helfen im Kampf gegen Antisemitismus. Das glaube ich schon.
Wie heizen wir in Zukunft klimafreundlicher? Bei der Frage denke ich immer zuerst an private Haushalte. Aber auch große Industriebetriebe in Hamburg, die heizen, was das Zeug hält. Allein Lufthansa Technik verbraucht so viel Heizwärme wie eine Kleinstadt, nämlich so viel wie 10.000 Haushalte. Da ist es gut, dass der Hamburger Flughafen und Lufthansa Technik in Zukunft mit Fernwärme versorgt werden, klimafreundlich. Das haben die beiden Unternehmen zusammen mit den Hamburger Energiewerken heute angekündigt. Und davon sollen dann unter anderem Privathaushalte auch was haben, sagt Michael Prinz von den Energiewerken.
Wenn wir Flughafen und Lufthansa Technik mit Wärme versorgen, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich weitere Kunden hier oben mit ans Netz anschließen. Und natürlich legen wir da unseren Fokus in erster Linie auf große Büro- und Wohnkomplexe. Und das ist genau das erklärte Ziel, ab 2030 hier in die Fernwärmeversorgung in den Norden einzusteigen.
Wer genau allerdings noch mit an die Fernwärme angeschlossen wird, das steht noch nicht fest. Und damit ist Schluss für heute, für diesen Montag. Kommt weiterhin gut rein in diese Woche. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Nachhauseweg, bin aber morgen wieder da mit einer frischen Folge Hamburg heute. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.